Halb schon ist mein Werk vollbracht. Johann Wolfgang von Goethe. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Heute geht es um geniale Romananfänge. Das Zitat ist leicht übertrieben bezogen auf Romananfänge und doch bringt es die Kernaussage dieser Podcast-Episode auf den Punkt. Die lautet: Der Anfang deines Romans ist ungemein wichtig. Ich habe schon einmal eine Episode über Romananfänge aufgenommen. Ein guter Romananfang, was macht ihn aus so? Lautete damals die Frage und die Episode ist eine mit den meisten Aufrufen. Nicht ganz die mit den meisten Aufrufen, aber auf jeden Fall unter den meistgehörten Episoden. Und das hat mich dazu gebracht, noch einmal die Frage zu stellen, was macht denn gute, was macht denn geniale Romananfänge aus? Es geht natürlich nicht um die gleichen Bücher, sondern um ein paar andere. Und anders als damals geht es auch nicht primär um den ersten Satz, sondern grundsätzlich um die Frage, wie die erste Seite, wie der Romananfang gestaltet ist. Manchmal ist es auch der erste Satz, den ich zitiere und mit dem ich arbeite und den ich analysiere. Manchmal ist es auch ein anderer, der eben auch zum Anfang gehört. Übrigens, nächste Episode ist es soweit, da feiert Schreiben und Leben seine 100. Folge. Und da werde ich ganz detailliert drauf gucken, welche Episoden am erfolgreichsten waren. Da gibt es konkrete Zahlen und Insights dazu, was wie oft gehört wurde und einen Rückblick auf die besten, spannendsten Episoden und Gespräche. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das wird quasi eine kleine Feier zu 100 Episoden Schreiben und Leben, der Podcast für Autorinnen und Autoren. Also freue ich mich, wenn du auch da dabei bist. Aber nun zu den genialen Romananfängen. Kurzer Rückblick. Letztes Mal habe ich gesprochen, also bei der Episode, bei der es letztes Mal um Romananfänge ging, habe ich gesprochen über Wolfgang Herrndorf-Tschick, über Juli C. Leere Herzen, Sebastian Fitzek, Die Therapie, Jussi Adler-Olsen, Miese kleine Morde und Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Wie gesagt, heute geht es nicht primär um den ersten Satz, sondern es geht um den Anfang im weiteren Sinn. Wozu das Ganze? Wozu ist es wichtig, auf die Romananfänge zu schauen? Ich möchte die Prinzipien offenlegen, die diesen Anfängen zugrunde liegt. Die diesen Anfängen zugrunde liegen. So, die Prinzipien, was meine ich damit? Ich möchte danach fragen, was funktioniert hier? Und was kannst du für dein Schreiben nutzen? Denn der Anfang ist unverzichtbar dafür, den Leser in deinen Bann zu ziehen. Nur wenn der Anfang interessiert, nur wenn der Anfang die Leser dazu bringt, weiter zu lesen, hast du sie an der Angel. Deswegen schaue ich nicht einfach nur, was ist daran gut, sondern auch, was ist das Prinzip, das du für dein eigenes Schreiben nutzen kannst. Meine Kriterien bei der Auswahl. Ich habe geschaut, welche Romane mich in den letzten 1-2 Jahren besonders begeistert haben. Es gibt eine leichte Tendenz zur Spannungsliteratur. Ich habe jedoch dennoch versucht, ein ausgewogenes Potpourri unterschiedlichster Romane zu bieten. Wichtig ist auch, dass eine außergewöhnlich gute Erzählweise vorhanden ist, die vor allem zu diesem spezifischen Roman passt. Des Weiteren ist es wichtig, dass das Prinzip tatsächlich von dir genutzt werden kann. Ich habe also geschaut, was daran funktioniert, und zwar nicht nur einmal, nicht nur einmalig, sondern so, dass du es auch für dein Schreiben nutzen kannst. Selbstverständlich solltest du das nicht kopieren, einfach nur ganz leicht umwandeln, was ich dir hier berichte und erkläre. Vielmehr geht es darum, das Prinzip zu verinnerlichen, denn so kannst du es in dein eigenes Schreiben einbetten. Jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe dir 5 Romane mitgebracht, mit genialen Romananfängen, bei denen du noch etwas lernen kannst und die du bestimmt für deinen Romananfang nutzen kannst und deren Prinzipien du in dein Schreiben mit einbinden kannst. Der erste Roman heißt »Was man von hier aus sehen kann« und stammt von Mariana Lecky. Es handelt sich hier um die Geschichte eines unfassbaren Verlustes und zugleich einer sagenhaften, märchenhaften Liebe. Es ist eine Liebesgeschichte und zugleich ist es ein Rückblick auf eine Kindheit, auf eine Jugend, die auf wahrhaft magische Weise erzählt wird. Entsprechend kann man diesen Roman durchaus dem magischen Realismus zuordnen, wenn man so möchte. Viel mehr möchte ich zum Plot gar nicht erzählen, denn in diesem Fall ist die Story nicht das eigentlich Entscheidende. Das eigentlich Entscheidende ist die Erzählweise, ist die Sprache und ist vor allem die Bilderwelt, die in »Was man von hier aus sehen kann« aufgemacht wird. Einsteigen tut der Roman mit einem Prolog. Hier wird davon gesprochen, was passiert, wenn man etwas hell Erleuchtetes ansieht, wenn ein Mensch etwas hell Erleuchtetes ansieht, daraufhin die Augen schließt und dann ein sogenanntes Nachbild erblickt. Wenn du etwas Helles siehst und dann die Augen schließt, also nichts mehr wirklich siehst, siehst du doch das Nachbild dessen, was du gesehen hast. Das wird im Prolog geschildert. Und dann wird weiter ausgeführt, wenn dies etwas Bedeutendes sei, taucht dieses Nachbild immer wieder auf. Das heißt, nicht nur in dem Moment, in dem du etwas besonders Helles gesehen hast, sondern auch in ganz anderen Momenten. So heißt es zum Beispiel, es taucht auf, jetzt ein Zitat, es taucht auf wie ein Bildschirmschoner des Lebens und sehr oft dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Weshalb habe ich diesen Roman ausgewählt für einen guten Anfang? Hier wird von Beginn an auf das zentrale Thema angespielt. Und zwar den Umgang mit Verlust und einer prägenden Erfahrung. Das wird aber nicht direkt gemacht, sondern es wird ein Bild gefunden, durch welches dies erlebbar wird. Das heißt, es wird ein anderes Bild gefunden, um schon einmal auf das Leitthema hinzuweisen. Und das Besondere ist, dies entspricht der besonderen Erzählweise des Romans. Hier wird scheinbar beiläufig und vollkommen unaufgeregt etwas berichtet, etwas vom menschlichen Erleben auf den Punkt gebracht und diesem nachgespürt. Gleichzeitig wird das geradezu schillernd erfahrbar gemacht, ja, so dass man sich das selbst vorstellen kann und dann kann ganz konkreten Beispielen verdeutlicht. Dieses Nachbild, das immer wieder auftaucht, gerade dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, ist ein Bild, ein Symbol für ein Leitmotiv des Lebens oder eine Erfahrung, die man macht und die einen nicht mehr loslässt, auch wenn man es möchte. Und davon handelt dieser Roman auf eine ganz andere Weise, mit einer ganz anderen Geschichte. Es geht da nicht um ein solches Nachbild, aber wir sind von Anfang an in dieser Thematik drin und haben vor allem die Erzählweise präsent. Darauf kannst auch du achten, was kann ein guter Einstieg in deinen Roman sein, bei dem die Besonderheit der Erzählweise klar zur Geltung kommt und bei dem du die Leser bereits mit dem Leitmotiv, mit dem eigentlichen Thema, mit dem Kern deines Erzählens zusammen bringst, ohne das allzu platt zu machen und ohne es allzu direkt zu tun. Roman Beispiel Nummer 2. Romy Hausmann, Liebes Kind. Ein Bestseller der letzten Jahre, ein ungemein erfolgreicher Thriller. Romy Hausmann hat damit reüssiert und ist binnen kürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten deutschen Thriller-Autorinnen avanciert, wenn nicht vielleicht sogar zu der aktuell erfolgreichsten. Worum geht es in diesem Roman? Das ist kurz erzählt. Lena lebt mit ihren 2 Kindern in einer Hütte. Das ist die Protagonistin. Sie sind dort eingesperrt. Der Vater versorgt sie und hält sie zugleich dort fest. Es gelingt ihnen zu fliehen und als das gelungen ist, wird nach und nach deutlich, dass nicht so ist, wie es bis dahin scheint. Und dann taucht die Frage auf und wird immer dringender, ob das Böse zurückkommt, ob ihnen tatsächlich die Flucht gelungen ist oder ob das nur ein kurzes Aufatmen in all diesem Schrecken ist. Am Anfang des Romans wird ein kurzer Hinweis auf eine vermisste Studentin gegeben. Das heißt, wir wissen gleich genrespezifisch, was Sache ist, was das Verbrechen ist, das dieser Geschichte zugrunde liegt. Und dann gibt es einen Einstieg mit einer Ich-Erzählerin, der lautet: Am ersten Tag verliere ich mein Zeitgefühl, meine Würde und einen Backenzahn. Dafür habe ich jetzt 2 Kinder und eine Katze. Was ist in diesen beiden ersten Sätzen los? Hier erfahren wir unglaublich viel über die Figur, ohne dass das direkt gesagt wird. Das heißt, wir haben gleich eine Vorstellung, um was für eine Frau oder was für einen Mann, das wissen wir ja hier gar nicht so genau, es wird nur nahegelegt durch den Hinweis zu Beginn, dass es eine Frau sein könnte. Wir erfahren ganz viel über diese Figur, ohne dass das direkt gesagt wird. Es wird hier sehr subtil gearbeitet. Denn wer spricht denn so von sich? Es ist irgendwie ganz schön gruselig und zugleich auch ein wenig komisch und humorig. Ja, am ersten Tag verliere ich mein Zeitgefühl, meine Würde und einen Backenzahn. Also eine merkwürdige Zusammenstellung. Also irgendwie ein trockener Humor und gleichzeitig eine ganz gruselige Zusammenstellung. Denn wir merken, wow, okay, da scheint eine Gefahrensituation vorzuliegen und auch ganz schlimme Gewalt mit im Spiel zu sein. Und dann noch die Kontrastierung mit: Dafür habe ich jetzt 2 Kinder und eine Katze. Es wird also von Schrecklichem berichtet, wie man vermuten kann. Und zugleich wird das nicht direkt benannt, sondern es wird ganz absurd miteinander Unterschiedlichstes kombiniert, so dass sich Abgründe auftun auf eine abstruse, entsprechend humorige Weise, bei der einem das Lachen gleichzeitig in der Kehle stecken bleibt. Wir fragen uns, was ist da los? Wie kommt es dazu? Was ist da offensichtlich geschehen und um wen geht es? Einerseits erfahren wir schon einiges, indem wir direkt im Kopf dieser Ich-Erzählerin drin sind. Wir erfahren, wie sie denkt, wie sie tickt und gleichzeitig sind all dies Hinweise auf das Geschehen, das noch im Verborgenen bleibt. Und damit schafft der Roman das, was ja in einem Thriller passieren soll. Das Unheimliche überträgt sich auf die Leser. Und zugleich wollen wir als Leser herausfinden, was hat es mit der Situation eigentlich auf sich? Was ist da eigentlich los und wird das Böse am Ende siegen oder nicht? All das ist bereits in diesen ersten Sätzen da und damit ein wichtiges Prinzip, das Genrespezifische, das Besondere, was du mit deinem Roman erreichen möchtest, das Leseerleben sollte am besten, im besten Fall von Anfang an dabei sein. Kleiner Hinweis, bevor es zu den nächsten spannenden, fesselnden Romananfängen geht und zu den Prinzipien, die du übertragen kannst auf dein Schreiben. Ich danke dir für dein treues Hören und für dein Interesse an diesen Themen. Es wäre eine sehr große Hilfe für den Podcast und natürlich auch dafür, noch mehr Autorinnen und Autoren zu erreichen, wenn du den Podcast mit Sternen versiehst. Egal auf welcher Streaming-Plattform du ihn hörst, vielleicht gibt es die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, dann wäre es wirklich grandios, wenn du am allerbesten die maximale Sternenanzahl eingibst und eintippst. Das wäre eine super Hilfe, dafür wäre ich dir wahnsinnig dankbar, damit ich noch ein paar mehr Leute damit erreiche und noch ein paar mehr Leute unterstützen kann mit diesen Ratschlägen, Hinweisen und Tipps. Soweit, kleine Zwischenbemerkung, wenn du das möchtest, am besten gleich. Ich danke dir. Ein weiterer fesselnder Roman, bei dem man viel über den Romananfang lernen kann, ist ein Klassiker der Psychothriller-Literatur. Und zwar Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley. Falls du es noch nicht gelesen hast, hier ganz kurz der Kern der Story. Tom Ripley wird vom Vater eines entfernten Bekannten gebeten, seinen Sohn von Italien nach Amerika zurückzuholen. Nachdem er diesen stattdessen umbringt, gibt er sich selbst als dieser Sohn aus. Das sind zwei Sätzen der Plot, die Kernidee dieses Klassikers. Zu Beginn, der Anfang des Romans, ist die Situation die folgende. Stell dir vor, du trittst aus einer Bar und auf einmal hast du das Gefühl, verfolgt zu werden. Hat dich der Typ, der hinter dir aus der Tür tritt, nicht schon die ganze Zeit komisch beobachtet? So geht es dem personalen Erzähler bzw. der Figur, durch welche der personale Erzähler blickt. Der tritt aus einer Bar und hat plötzlich das Gefühl, hinter ihm ist jemand her. Und daraufhin fügt sich ein Gedankenkarussell an mit allen möglichen schlimmen Szenarien, was da los sein könnte, was da passiert sein könnte. Was funktioniert gut an diesem Anfang? Was lässt sich als Prinzip mitnehmen? Wir sind direkt in einer unheimlichen Situation. Das heißt, wir haben keinen langwierigen Einstieg, keine lange Herleitung, sondern direkt eine Szene, die fesselnd ist. Denn es ist fesselnd, wenn man das Gefühl hat, oh, es ist jemand hinter einem her, was ist da los, werde ich gleich verhaftet, werde ich gleich überfallen, was genau ist denn los und was kommt auf mich zu? Na, wenn Gefahr in Vollzug ist, wenn man das Gefühl hat, hinter ihm steht schon jemand. Des Weiteren ist das Ganze, wie gesagt, personal erzählt. Das eignet sich wundervoll, um sich mit Figuren zu verknüpfen, um sich mit ihnen zu identifizieren. Denn beim personalen Erzählen nutzen wir ja die Sinneswahrnehmungen, die Eindrücke der Figur, um die Geschichte zu erzählen. Und was wir schon bei den anderen Werken gehört hatten, ist es auch hier so, dass wir auf subtile Weise die Figur kennenlernen. Das heißt, die Figur wird nicht langwierig explizit vorgestellt, sondern durch das, was erzählt wird, durch die Auswahl der Ereignisse und vor allem durch die Gedankengänge erleben wir, wie die Figur tickt. Hier ist es so, dass die Figur voller Paranoia ist und sich Gedanken macht, was kommt denn gleich auf sie zu. Soweit zu Patricia Highsmith, ein leichter Zungenbrecher der Name, für mich zumindest. Jetzt habe ich noch ein ganz anderes Buch für euch, damit das Ganze auch ein wenig abwechslungsreich wird. Auch ein sehr schöner Anfang, von dem man viel lernen kann. Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder. Auch dieser Roman hat die letzten Jahre für Furore gesorgt. Worum geht's? Es handelt sich hier um eine märchenhafte Geschichte eines Antiquars. Es geht um die Liebe zu Büchern und es geht auch um einen nostalgischen Blick auf ein Bildungsbürgertum. Es ist die Rede von diesem Antiquar und von all den Kunden, die zu ihm kommen und sich ihre Bücher bei ihm besorgen. Das Besondere an diesem Roman, so viel darf ich verraten, ohne großartig zu spoilern, irgendwann zeigt sich, dass all dies nur eine Täuschung des Lesers ist. Der wird regelrecht eingelullt, sodass wir dieses romantisierende, romantische, nostalgische Verständnis von Bildungsbürgertum hautnah erleben und dann kommt auf einmal alles anders. Wie alles anders kommt, möchte ich jetzt nicht erwähnen, vielleicht möchtest du ja den Roman noch lesen, sondern auf den Anfang eingehen. Und zwar heißt es hier, und zwar wirklich jetzt einmal im ersten Satz. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Denkweise und seiner Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit nicht beeindrucken zu lassen, einen unvergleichbaren Ruf genoss. Warum habe ich diesen ersten Satz ausgewählt? Weil wir hier genau das feststellen können, was ich gerade erwähnt habe. Wenn wir den einmal genau anschauen, dann ist mit diesem lebte einst bereits eine sehr märchenhafte Erzählweise begründet. Des Weiteren ist die Figur beschrieben, und zwar als sympathisch. Der erscheint unangepasst und er erscheint des Weiteren so, dass er etwas Gutes in die Welt bringen möchte. Das heißt, wir sind sogleich an dieser Figur interessiert und alle, die das anspricht, alle, die sich für Bücher interessieren, alle, die sich gut damit fühlen, dass Liebe zu Büchern einen wichtigen Bestandteil im Leben ausmacht, fühlen sich angesprochen. Wie gesagt, in diesem Roman wird der Leser regelrecht eingelullt. Das ist das Programm, das ist die Funktionsweise dieses Romans. Wozu, will ich jetzt nicht erläutern, aber das ist ein ganz wichtiges Mittel. Und dieses Mittel wird bereits im ersten Satz umgesetzt. Und das ist das Prinzip und das kannst du und solltest du für dich mitnehmen. Was möchtest du für ein Erleben bei den Lesern erreichen? Versuch das gleich im ersten Satz zu starten. Versuch gleich im ersten Satz das Programm deines Romans umzusetzen. Letztes Beispiel. Nochmal aus dem Bereich der Spannungsliteratur, aber ein ganz besonderes Beispiel. Und zwar von Colleen Hoover, Verity. Warum ein besonderes Beispiel? Weil wir hier eine eigenwillige Mischung aus Thrill, Liebe und Erotik haben. Der Kern der Story ist der folgende: Eine Autorin zieht in ein Haus ein, zu einer Familie ein. Die Mutter dieser Familie, also die Familienmutter, ne, liegt im Koma. Die ist auch Autorin und die Aufgabe dieser Autorin ist es, das literarische Werk dieser Koma-Patientin fortzuführen. Im Arbeitszimmer macht sie jedoch einen Fund, und zwar geheime Tagebuchaufzeichnungen, die Stück für Stück eine ganz andere Wahrheit ans Licht bringen. Das der Kern dieser Idee. Und auch hier nochmal der allererste Satz und dann sage ich was zur Situation am Anfang. Zitat: Erst höre ich das Geräusch seines berstenden Schädels, dann spritzt mir sein Blut entgegen. Wow, warum ist das ein guter Anfang? Weil wir gleich voll drin sind. Wir steigen mit einer kompletten Schocker-Situation ein. Die Situation ist dann die, dass die Ich-Erzählerin einen Verkehrsunfall beobachtet und tatsächlich vom spritzenden Blut schmutzig gemacht wird. Das heißt, wir haben gar keine Chance, der Situation zu entfliehen, weil es tatsächlich akustisch, visuell und auch sicherlich geruchstechnisch ein vollkommener Schocker ist. Kann man machen? Ja, wie gesagt, ein schönes Mittel, um gleich die Leser in den Bann zu ziehen. Das ist auch das Prinzip, dass du mitnehmen kannst, gleich in einer Schocksituation einsteigen, sodass man gar keine Chance hat, sich dem zu entziehen und wissen will, was ist da los, was ist passiert und wie geht's weiter. Zugleich hier ein bisschen Vorsicht geboten. Das passt zu diesem Genre dazu, passt aber selbstverständlich nicht zu jedem Genre dazu. Und das gilt für all diese Romanbeispiele. Guck genau, ist das ein Prinzip, das du für deinen Romananfang anwenden kannst. Nicht jedes Prinzip eignet sich für jedes Projekt gleichermaßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Soweit nochmal die kleine Bitte, falls du es noch nicht getan hast, bewerte den Podcast mit der maximalen Sternenanzahl. Da wäre mir sehr geholfen und vor allem den potenziellen Hörerinnen und Hörern, die noch nicht auf den Podcast aufmerksam geworden sind. Und nächstes Mal Episode Nummer 100. Da gibt's was zu feiern mit vielen spannenden Insights und Dingen, die du noch nie gehört hast. Ich freue mich drauf. Bis dahin, gute Zeit. Thank you.